3, 2, 1.
Folge 146 im Spielekeller. Soeben gestartet. Schön, dass ihr zuhört. Der fantastische Chris Hanna und meine Wenigkeit sind heute mit am Start. Und es ist eine der Folgen, die auch wirklich zeitnah live geht. Das heißt dementsprechend, dass wir mit euch heute über fantastische News sprechen dürfen und vieles mehr. Chris, wie geht es dir?
Ja, schön, dich wiederzusehen. Zum dritten Mal heute?
Ja. Das stimmt.
Langsam ist gut, oder?
Ja, langsam ist gut. Der Tag war auch wirklich crazy durchgetaktet. Richtig, also wilder Tag. Ich hatte heute gute und schlechte News, sage ich dir. Jetzt kann ich das ja sagen, ist ja noch alles so echt jetzt, was Timing angeht. Gute News für neue Partner, schlechte News, was Steuerbüro anging. So nachträgliche Kosten und irgendwelche Bargeschichten, wo man vielleicht die Überbrückungshilfe nicht kriegt von damals, weil das Unternehmen gehört ja einem anderen Unternehmen und das hat ja kein Minus gemacht und das ist dann im Verbund und das wird dann gegengerechnet, wo ich denke, Freunde, also hört mir auf mit dem ganzen Scheiß, will ich gar nichts von wissen, lasst mich einfach in Ruhe damit, sagt mir, was ich bezahlen muss oder auch nicht, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Ah ja, schön, aber gut, ja. War insgesamt ein guter Tag, muss ich sagen.
Ich habe mich noch eine ganze Weile unterhalten, jetzt wird ja zeitlich wieder echt kritisch, ne? Ich habe mich noch sehr gut mit dem Thorsten unterhalten,
ja.
Allerdings haben wir ja heute Morgen aufgenommen, ja. 9. Dezember. Die Folge wird ja irgendwann, ich weiß nicht wann, ausgestrahlt.
Januar. Das ist
ja eine von den Füllerfolgen für den Januar. Ja, wir hatten noch ein sehr gutes Gespräch, dann tatsächlich auch einen relativ gut getakteten Tag. Und ich darf morgen um 4:30 aufstehen.
Oi.
Weil ich nach Barcelona flieg.
Ja, läuft.
Und der einzige Direktflug ist irgendwie morgens, sehr früh. Und da habe ich richtig Bock drauf.
Aus Düsseldorf dann, oder?
Aus Düsseldorf, genau.
Ja, okay.
Ist halt aber ja, dann immerhin
lass
direkt.
Lass uns heute wir haben wirklich einen fantastischen Gast, den ich, mit dem ich sehr viele positive Erinnerungen habe. Gleichzeitig haben wir aber auch so 1, 2, 3 News. Wir haben mehr News, als wir raushauen können. Ich würde aber gerne zumindest mal ganz High-Level ein paar News für die Leute mit in den Markt geben, die vielleicht nicht alles mitbekommen. Riot Games entwickelt ein physisches Trading-Card-Game. Die News ist vor ein paar Tagen live gegangen. Habe ich über Social irgendwo gesehen und dann gleichzeitig mit dem einen oder anderen Riot-Mitarbeitenden auch gesprochen. Tomek, Grüße gehen raus. Stimmt, mit Tomek, Grüße gehen raus. Der hat gesagt, hast du schon gesehen? Ein eigenes Trading-Card-Game im Riot-Universum.
Also sie haben ja tatsächlich schon ein digitales Trading-Card-Game gehabt, das ja leider nicht so gut funktioniert hat und es deswegen halt auch nicht mehr gibt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es noch existiert. Auf jeden Fall ist das jetzt einfach nur ein reines physisches TCG. Also angeschlossen an, ne, siehst ja gerade, wie sehr das boomt. Jetzt kam natürlich direkt wieder dieses, ja, das machen die jetzt, weil es boomt. Aber ich kann ja sagen, so ein Spiel dauert halt in der Entwicklung. Ne? Das haben die nicht jetzt mal schnell gebaut, weil der Rest gerade fliegt, sondern das haben die tatsächlich vermutlich schon länger in der Pipeline. Bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt. Marktstart in China Anfang 25. Danach gibt es den globalen Rollout. Das ist so die Info, die man bisher hat. One-on-one, competitive und two-on-two. Als Gameplay, Multiplayer, Free-for-Alls. Also ich bin sehr gespannt. Du bist ja sehr am TCG drin. Ich habe mich sehr reingearbeitet die letzten 6 Monate. Ich bin sehr gespannt, weil die Welt ist natürlich richtig nice. Und alles führt ja so ein bisschen miteinander, also zueinander auch mit Netflix und Serie und Arkane. Alles fühlt sich jetzt so, das Ökosystem wird, ne? Es wächst und es wird immer mehr eins. Deswegen, ja, dürfen wir gespannt sein.
Das Spiel muss halt gut sein, ne?
Ja.
Also
ja,
das Spiel braucht halt eine gute Mechanik, das Spiel muss halt vernünftig ankommen in den Game Stores und dann kommt halt der Rest, ne? Also ich glaube, ich bin sehr gespannt, wie das Gameplay ist, weil das muss halt gut funktionieren. Ich glaube, IP gewinnt immer. Siehst du ja, also ich will nicht sagen, dass Lorcana ein schlechtes Spiel ist, im Gegenteil, aber Disney und Lorcana ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, weil es primär das Disney-IP mitbringt, glaube ich. Und dann sind viele drauf hängen geblieben, weil es ein gutes Spiel ist. Also League, glaube ich, hat massives Potenzial, ne? Gerade wenn du dir anschaust, was gerade so passiert, ist halt die Frage, wie gut ist das Spiel wirklich? Ja. Ne? Also, und das kann ich halt, ich würde es gerne mal testen. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich bin super gespannt.
Ich hau dich im One-on-One weg. Weitere News, die ich jetzt zumindest auch noch mal erwähnen möchte, ist, weil es für einen guten Zweck ist und Friendly Fire in der 10. Season mittlerweile angekommen ist und durch ist, über 2 Millionen Euro in Spenden. Über einen Livestream mit den altbekannten Pietz und Gronkh und alle, wer dazugehört. Ich weiß jetzt nicht das genaue Line-Up, aber das waren so die die Gründer und Erfinder davon, über 1,2 Millionen in Direktspenden, 720.000 Merchandise verkauft, über 720.000 Euro, das ist eine geisteskranke Zahl und auch noch Sponsorengelder mit dazu, über 100.000 Euro. Neuer Rekord, das ist einfach unglaublich viel Geld, was die deutsche Gaming-Community da in einem Stream so zusammenhaut. Alle, die da mitgemacht haben, Hut ab, kann man echt stolz auf sein, krasses Ding.
Schon geil, was so geht, wenn alle am Strang ziehen, ne?
Das ist crazy. Also es ist wirklich, wir reden von einem Stream, ne? Das ist schon Hut ab. Ja, in Eigenregie und Eigenwerbung, das Ökosystem in Valorant Dach ändert sich in 25. Muss ich ja hier mal kurz dazu erwähnen. Das erste Mal, dass Riot das Ökosystem wissentlich in der Tier-2-Szene national verändert. Das bedeutet, Teams können Mitveranstalter der Liga sein. In dem Fall sind es nämlich vier weitere Teams: Mousesports, SK Gaming, Focus, Clan und Eintracht Frankfurt. Zusammen mit Project V, wo wir hinterstecken, muss man ja fairerweise dazu sagen. Und ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf, weil es wird alles ein bisschen mainstreamiger und wir wollen das Ökosystem mit den Creatoren mehr nutzen und so. Das, was jetzt lange nicht ging, wollen wir jetzt umsetzen.
Aber was bedeutet das für euch? Weil bisher hattet ihr den Hut dafür auf, ne? Das heißt, nee, jetzt wird das weiter geöffnet.
Freaks hatte den Hut dafür auf.
Bitte?
Freaks for You hatte den Hut für die Competitive, also für die Profi-Szene sozusagen auf. Und die Lizenz ist ausgelaufen, wurde nicht verlängert.
Achso, ihr hattet ja den Unterbau davon.
Genau,
ne?
Genau. Und jetzt haben wir offiziell das komplette Ökosystem für Dach von Riot zusammen mit den Teams und versuchen jetzt hier mit gebündelten Kräften, das bedeutet, das Netzwerk natürlich zu nutzen für Partner, das sieht schon echt nicht so ganz verkehrt aus, gleichzeitig die Venues alle zu nutzen, ne? Also ob es jetzt eine Experience, eine Mouse-Location, eine SK Gaming, Magenta Facility und wie sie alle heißen, Eintracht Frankfurt als Stadion, da werden wir die Studio-Live-Übertragung der Caster machen. Also da gibt es einfach mehr Möglichkeiten und mehr intrinsische Motivation der Teams, ne, um auch Ressourcen einzustellen.
Wie darf ich mir das operativ jetzt vorstellen? Also habt ihr jetzt den Hut auf und ihr nutzt andere Venues oder ist das ein Konglomerat aus Leuten und man hat, also ihr habt irgendwie ein Gremium mit den, also weißt du, hat da jeder jetzt so ein Event in der Vergabe und organisiert das oder macht ihr also das alles?
Wir machen das schon zusammen, aber ich würde schon sagen, dass wir im Lead sind. Was das gerade angeht, so die Zusammenarbeit funktioniert wirklich sehr gut. Jeder darf natürlich da irgendwie auch mal sagen, was ihm wichtig ist und was wo Sinn macht, ne? Weil es gibt ja auch Partner, die vielleicht von dem einen oder dem anderen kommen. Da sind wir an einem wirklich sehr offenen Ökosystem, weil es geht ja nicht anders als so, dass man sagt, hey, wir wollen jetzt wirklich ein erfolgreiches Ökosystem bauen, was sich refinanziert. Und da sind wir ja schon lange nicht, also deutscher E-Sport Tier 2 Szene zumindest nicht, meiner Meinung nach. Hm. Und deswegen werden auch zum Beispiel Creator für jedes Team werden verpflichtend sein, ne? Für Content-Produktion, für Co-Streams, um auch einfach mehr Reichweiten zu generieren, mehr Engagement vor allen Dingen in der Szene zu bekommen und mehr Menschen einfach für Valorant zu begeistern, die vielleicht schon spielen, aber selten zuschauen, ne, mit dem Content nicht viel zu tun haben.
Ich versuche gerade die Parallele zu ziehen zur Prime League, weil das ja, du siehst ja, dass immer ganz viele Sachen in Valorant gefixt werden, in Anführungsstrichen, die man bei League gelernt hat, ne? Deswegen habe ich jetzt einmal versucht zu verstehen, wie das Konstrukt aussieht, weil Prime League liegt bei den Freaks, ne? Das ist dann irgendwie, also klassische Liga-Organisation, wie man das kennt.
Ja.
Und in dem Falle ist das jetzt dann quasi einfach eine geteilte Responsibility.
Korrekt. Alles, was Competitive Integrity ist, liegt natürlich bei Project V. Ist ja logisch, ne? Kannst jetzt ja nicht irgendwie einem SK Gaming ein Mitspracherecht geben für irgendeinen Ligenbetrieb. Der Ligenbetrieb liegt wirklich in voller Gänze bei dem Ligenveranstalter, also Project V in dem Fall. Aber alles andere, was irgendwie Produkt, Vision, Netzwerk, Ressourcen, Creator, alles schmeißen mit rein. Und ich glaube, und da bin ich ganz ehrlich, ist es das perfekte System, werden wir sehen, aber ich glaube, dass es ein kosteneffektiveres ist und Menschen mehr intrinsische Motivation haben, es zum Erfolg zu führen. Und dann ist es natürlich kompetitiver als Produkt.
Ja, guck dir die Zahlen der Prime League an, wenn du siehst, was die Co-Streams einfach damit machen, wenn du ein Team hast, das halt richtig pusht. Also das ist ja... Es hat auch, glaube ich, die Zukunft, ne?
Und jetzt stell dir mal vor, diese Teams werden, sogar involviert in dieser Company, die Lizenz hat. Das ist die Motivation nochmal eine andere, auch Ressourcen reinzugeben. Das wäre jetzt so mein Take dahinter. Aber ja, spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, viel Arbeit gerade alles. Neben Gamescom LAN und noch ein, zwei anderen Themen. Aber ja, das Jahr ist fast vorbei. Ich sage immer, die Karotte vor meiner Nase, sie läuft bis zu Weihnachten und dann kippt sie um. Und dann kann ich ja nicht essen.
Ja. Zu Weihnachten.
Zu Weihnachten. Yes.
Ich drück dir die Daumen für eine dicke Karotte.
Ja, long story short, Chris, wir haben heute einen unglaublich fantastischen, gut aussehenden jungen Spund eingeladen.
Den schönsten.
Den schönsten von allen. Min-Sik Ko. Schön, dass du heute da bist.
Grüß euch.
Wie geht's dir?
Erstmal jung, glaube ich, nicht mehr. Jung war vor 20 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben. Aber ja.
Über 20 Jahre. Ich geb mal eine kleine Intro, danach darfst du dich selber nochmal vorstellen, weil ich muss das jetzt hier mal machen. Also, was sind Anekdoten, an die ich mich erinnere? Min-Sik ist schon seit wirklich, als ich bei Giga zu Gast war, da habe ich noch nicht bei Giga gearbeitet, haben wir uns kennengelernt in der Show. Ich weiß, dass er mich mit seinem alten Mercedes vom Papa, glaube ich, damals zum Bahnhof oder so gefahren hat. Und ich war ihm sehr dankbar. Es war ein sehr gemütlicher, weiß ich nicht, eine E-Klasse oder so. War lief.
Du wurdest viel rumgefahren, ne?
Ja,
haben wir nicht heute noch gelernt, dass dieser Jan Domenikus, also
Jan Domenikus hat mich rumgefahren
viel
auf Platz.
Später.
Ja,
alle anderen hören es halt, ja erst viel später, ne? Aber du wurdest
Chris,
ja
man muss seine viel. Leute im Griff haben. Man muss seine Leute im Griff haben. Aber sehr früh habe ich schon gesehen, der Min ist jemand, der sehr gut organisieren kann und Menschen happy hält und alles dafür tut, dass alles gut läuft und habe sehr früh verstanden, der kann mit Menschen richtig gut umgehen, hat früh mit Profispielern und zufälligerweise spricht er vielleicht auch Koreanisch, auch mit den Topstars der Szene gearbeitet und bei SK war unter anderem, kann er gleich bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen, hat wirklich mit den Weltstars zusammengearbeitet, eine gute Brücke auch in diese E-Sport-Welt, die noch viel jünger war vor vielen Jahren, geschlagen zwischen westlicher Welt und koreanischer Welt, würde ich jetzt mal sagen, und ist sehr erfolgreich geworden mit dem, was er tut und hat ein fantastisches Netzwerk, glaube ich, auch aufgebaut. Auch wenn wir schon lange nicht mehr miteinander gesprochen haben, freue ich mich umso mehr, dass wir heute miteinander sprechen. Min-Sik!
Danke.
Ja, gerne. Vielleicht gibst du noch mal kurz so, wo stehst du gerade im Leben? Ganz kurze Intro zu dir selbst. So, wer bist du? Ja.
Min-Sik, gebürtiger Düsseldorfer, aber bin seit circa fast jetzt 9 Jahren nach Amerika gezogen, Atlanta. E-Sports, ja, wie Dennis erwähnte, hat damals vor über 20 Jahren angefangen. Ich habe mich sehr für WC3, Warcraft 3 damals interessiert, da war Dennis noch aktiv, also das war so am Ende seiner Zeit, wo er dann mehr zum Casting und Turniere selber, aber ja genau, mit WC3 angefangen im E-Sports-Bereich und seitdem eigentlich professionell im E-Sports-Bereich tätig, halt Events, sehr viel Teammanagement, Playermanagement gemacht und halt der Move nach Amerika kam halt damals zustande, weil ich vor circa 10 Jahren eine Agentur hatte, die ich verkauft habe und mit einer der größten Hollywood-Agenturen hier in Amerika, WME, Rumors Endeavor, und für die dann halt lange gearbeitet habe, für die sozusagen nach Amerika gezogen bin, um ein Joint Venture, die einige Leute kennen, die E-League, haben 2 Majors gemacht, Atlanta und Boston, mit den größten Majors, die es gab. Da war ich halt sozusagen der Commissioner für die Zeit. Also so ein fancy amerikanischer Titel. davon gibt es ja viele hier. Genau, und Edi gibt es ja nicht mehr, aber hab dann halt hier eine Familie jetzt, hab eine kleine Tochter. Und ja, weiß nicht, wie lange ich bleibe in Amerika, aber ja zurzeit, wie gesagt, in Atlanta. Und ja, genieße mein Leben hier.
Gehst du denn wenigstens regelmäßig zur DragonCon?
Nein. Nee, so DragonCon eigentlich so, war ich, glaube ich, auch noch kein Mal und so. Also wir haben ein bisschen Content mal da gemacht, aber so Conventions habe ich. Ich war froh, dass ich, als ich von Deutschland weggezogen bin, dass ich die Gamescom nicht mehr miterleben musste. Weil es halt ein bisschen anders war für die Leute, die da arbeiten mussten, als ein Fan, glaube ich. Und deswegen. Ja, wenn ich, also hier in Amerika mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, jetzt ist halt wie gesagt viel mit Familie, aber sonst war es eigentlich mehr viel im Studio verbracht halt von uns. Wir hatten halt mit einer der größten TV-Studios. Wie gesagt, E-League, falls Leute nicht kennen, also wurde damals im Fernseher hier bei TBS jeden Freitagabend ausgestrahlt und einige Leute wissen es halt nicht, aber Turner gehört zu der Gruppe von CNN, HBO und die haben halt auch Inside the NBA. Irgendwelche NBA-Fans, die zuschauen, mit Shaq, Chad Barkley. Und das Studio war halt neben dem E-League-Studio. Das heißt, Shaq und so habe ich halt wöchentlich fast gesehen. Und ja.
War ja ein Riesending damals, ne? Das, als es losging mit irgendwie, ey, Turner macht jetzt E-Sports und machen die E-League irgendwie groß. Ich erinnere mich noch an die ganzen Schlagzeilen. Es war schon ein Brett damals. Also, das war schon echt krass.
Ich würde auch sagen, dass die Produktion und wie wir mit Spielern, also wie wir Teams und so gemacht haben, da hat sich halt einiges im E-Sports auch verändert und so. Also die Leute, die bei uns, also der Producer damals, der bei uns gearbeitet hat, hat dann auch mitgeholfen bei der Overwatch League, die jetzt nicht so erfolgreich war am Ende, but aber die Produktion selber, also da hat er mehr mit Spiel zu tun gehabt, aber die Produktion selber und so, das war ja okay. Aber ja, ich denke mal, E-League war gut, hat definitiv sehr, sehr viel Spaß gemacht und so, hat auch einiges bewegt in dem E-Sports-Bereich. Und ja, aber sehr teuer halt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja vielleicht auch den anderen Vergleich, oder? Was so Produktionskosten angeht. Irgendwie vielleicht sogar zur ESL alten Zeiten. Ich meine, das war ja auch schon für deutsche Verhältnisse im Internet-Streaming irgendwie State of the Art vielleicht.
Ich glaube allgemein, dass viele Leute halt, also ein bisschen mehr auch zu meinem Background halt, wie gesagt, dadurch, dass ich halt damals mehr vor der Kamera halt so für Spiele übersetzt habe, Teammanagement, Playermanagement und halt die ganzen, die Sachen gemacht habe und danach und jetzt mache ich mehr halt behind the scenes, was Production angeht oder Budgets und so und ich würde halt sagen, viele Leute verstehen halt nicht, was halt dahinter steckt, um halt so eine Produktion zu leiten, wenn wir halt erst recht im CS-Bereich, wo wenn wir zum Beispiel Major, Boston Major ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, da haben wir die damals noch die Gruppenphase in Atlanta gemacht und haben dann darauf folgende Woche haben die Playoffs in Boston gemacht und erst recht im CS-Bereich die professionellen Spieler sind halt sehr pingelig, also was die Monitore müssen stimmen, die FPS müssen stimmen, also da muss halt alles stimmen und so, da wird halt und wenn es nicht stimmt und so, geht die da wie heutzutage auf Social Media und dann beschweren die sich und dann anstatt das mal zu erwähnen. Aber also es geht schon in, also mehrere Millionen Dollar gehen da schon rein, easy. Und das verstehen halt auch viele nicht. Und er ist recht, wenn man mit einer Produktionsfirma wie mit Turner arbeitet. Also die Leute, die die E-League gemacht haben, die Producer, die waren halt alle Emmy Award Winner. Die haben halt, das waren halt dieselben Leute, die auch bei Inside the NBA sitzen und die Shows da machen. Das waren dieselben Leute, die wir hatten. Und ich glaube, das konnte man auch sehen an der Produktion, ja, die wir gemacht haben. War schon top-notch und ja, also wie gesagt, mehrere Millionen Bereich und da muss man erstmal das Geld auch machen, um halt die Kosten zu decken da.
Ja, wir haben da auch viel drüber gesprochen, ne? Hier auch immer wieder, dass du, also wir reden mal über Content-Qualität und ich verstehe natürlich, dass du für so einen Fernseh-Broadcast brauchst du einfach eine gewisse Grundqualität, das macht genau. Halt auch schon Sinn. Ich finde es immer noch so krass, wenn du überlegst, wie diese Sprünge dann so sind. Also wenn du sagst, wir reden ja ganz viel über, ey, es müsste eigentlich so ne, roher Content sein, das muss gar nicht so aufgepolished sein. Und jetzt, ne, so Home Story Cup Style, du machst das irgendwie von zu Hause und das ist alles ein bisschen gemütlicher. Genau. Natürlich trotzdem gut produziert. Aber weißt du, du merkst dann immer, dass Leute einfach so einen oben drauf setzen und das musst du halt erstmal finanzieren. Ne? Also du musst das Geld ja erstmal wieder reinkriegen. Und dann fragt man sich natürlich, hättest du nur mal kleiner das vielleicht auch getan?
Das ist halt der Punkt. Ich meine, ich glaube, jetzt ein gutes Beispiel ist einfach, wenn man halt diese großen Streamer sieht, die von zu Hause streamen und die einfach irgendwie 50.000 Leute da haben, die mit einer simplen Webcam zu Hause sitzen und dann streamen und dann willst du ein Event auffahren für eine große Firma. Allein so ein Stage-Design, auch wenn es kleiner ist oder so ein Scenic und so, kostet 50 bis 100.000 Dollar, easy. Wenn du da irgendwas Vernünftiges hinbauen möchtest, das auch realistisch aussieht, sagen wir es mal so, also gut fürs Auge ist, das kostet halt so sein Geld und so eine E-League-Produktion selber, also unser Büro, also festangestellt bei E-League, würde ich sagen, die nur E-League gemacht haben, waren wir vielleicht so 15-ish Leute oder so und dann bei Produktion, also wenn wir halt live gegangen sind am Freitagabend, dann hatten wir über 100 Leute da, also Catering war für 120 Leute oder so und die meisten Leute habe ich noch nie vorher gesehen, aber ist halt, da wird halt auf alles gedacht und so, erst recht, das erste Jahr waren wir live und amerikanisches Fernsehen ist halt live, ist halt nochmal eine ganz andere Schiene, also da ist halt jede paar Minuten Werbung, da muss halt die Zeiten einhalten und erst recht, weil wir CS ausgestrahlt haben, war das einiges schwieriger, da muss halt auch Turner ein bisschen was lernen, so hey, ja, wir können jetzt nicht einfach eine Pause machen, wenn die mitten in der Runde sind, das geht halt nicht und oder wenn es halt Overtime, wenn dann Overtime war, also jede Minute kostet Geld halt im Fernseher, also die denken halt so, nee, ja, dann machen wir einfach Big Bang Theory, was danach meistens lief, schalten wir einfach ein paar Minuten später. Aber da verändert sich ja der ganze Schedule und ja.
Ich finde das so krass, da habe ich immer ein ganz neues Level von Respekt, wenn du dir die WWE anschaust, wie viel Live-Produktion die ja wirklich machen, ne? Und wie krass das getimed ist, weil da passt ja wirklich alles, ne? Wir hatten jetzt mal irgendwie, also Money in the Bank als Main Event war ja in London, das habe ich mir dann angeguckt. Das ist einfach so krass, wie das auch in der Venue einfach, wie durchgetaktet es ist, ne? Wie die Abläufe da funktionieren. Und wenn du dir überlegst, dass die ja ihre normalen Shows zweimal die Woche einfach live machen, plus noch NXT jetzt dazu und so, das ist halt absoluter Wahnsinn, ne? Also das ist so ein Uhrwerk, da sitzt einfach jeder Handgriff, ne? Das ist verrückt.
Ist halt auch, ein gutes Beispiel ist auch, glaube ich, also wenn man jetzt ein Event, sei es die ESL oder ESL One Intellectual Masters oder so, da sind halt normalerweise in der Regel wegstehen ja immer so Zeiten, hey, du hast nach Halftime 5 Minuten, 10 Minuten, wo du so. Bei der E-League war es halt so, dass ich jeden Spielern ganz klar gemacht habe, hey, wenn du hast 10 Minuten Pause zwischen den Dingen, so, wenn du rauchen gehen willst, geh rauchen. Aber ich sag dir, du musst mit dem Aufzug hoch, runter. Und wenn du in 10 Minuten nicht da bist, die Map startet ohne dich. So, ist halt nicht. So, wir können halt Fernseher nicht warten lassen. Wir sind halt live. Und das war halt so, das war halt immer so, dass einige Spieler haben mir das auch am Ende erzählt, so, wenn die sagen, ja, auf anderen Events, wenn die uns sagen, ja, 5 Minuten und so, dann sagen wir, ja, wir kommen in 10 Minuten wieder, da sagt keiner was und so, die warten eh auf uns. Aber die wussten bei E-League und so, dass wir da, also ich habe halt einen Producer in meinen Ohren, Director in meinen Ohren und so, und die schreiben, die sagen, hey, Winzig, wo sind deine Leute? Die müssen sitzen, ein bisschen die Kamera schwenken und so. Da war halt nicht so einfach, ja, so Larifari mal und so. Da war halt auch richtig viel Geld und ich denke auch einfach mal, der Punkt mit E-League war einfach damals zu versuchen, den E-Sports auf die traditionelle, also professionelle Ebene hochzustufen, also mehr Traditional Sports NBA-Style zu machen. Und deswegen war ich auch so, hey, wir müssen die pushen, wir müssen die Spieler halt den. Ich habe meinem Team auch gesagt, so, wir waren halt, mein Team war halt für die ganzen Spieler zuständig, zu schauen, dass es denen gut geht und so, dass sie halt das Essen und dass sie halt on time sind und so, dass der Shuttle immer sitzt. Und wir haben es halt immer klar kommuniziert. Also es ist halt nicht so, ja, so, oh, sorry, heute hast du nur 2 Minuten oder so. Also wurde vorher schon, das Schedule war klar, jeder wusste, was Sache ist und wurde auch so kommuniziert, dass jeder wusste, woran die dran sind. Und da bin ich auch, also ich bin jetzt auch kein Fan von irgendeinem Spieler oder so, da stehen jetzt irgendwie, oh ja, hey, ja, komm später, also ist ein paar Stunden, machen wir schon so. Nee, also ist halt Business am Ende und die kommen ja auch alle da. Also ich meine, die Preisgelder bei EDI waren ja sehr groß und so, wir haben 1 Million Dollar, also wir haben ja Major Preisgelder ausgezahlt schon, wo. Und sogar die erste Season war sogar mehr als CS Major jetzt. Und habe es den Spielern halt immer klar gemacht und so. Und das Gute war halt auch damals, da ich die meisten Spieler noch kannte. So, also ein paar Spieler haben noch Get Right damals, hat er noch gespielt, die ich gemanagt habe oder so. Und dass ich die persönlich kannte oder die ganzen Besitzer oder die Manager halt von meiner Zeit bei SK oder so kannte. Deswegen war es ganz gut.
Also ich würde das nur, Dennis möchte auch direkt loslegen. Ich habe eine Frage noch und dann können wir das, glaube ich, auch für mich erstmal abschließen. Wenn Turner kommt jetzt und bringt die E-League ins Fernsehen. Habt ihr euch da nochmal diesen ganzen CGS-Case angeguckt und daraus auch Learnings gezogen? Oder war das gar nicht so relevant, weil man das Konstrukt eh von neu auf ganz frisch aufgezogen hat?
Wir haben es einfach, CGS ist ja jetzt auch nicht so das Beste. Ich glaube, wir haben einfach mit Turner, also das war halt einfach so, Turner hatte Bock drauf, IMG hatte auch Bock drauf, die ganze Geschichte zu machen. Also wie gesagt, einfach um das Konstrukt. Turner hat sich halt um die Produktion gekümmert, um Sales und die IMG-Seite hat sich um die Tournament Operation sozusagen gekümmert und die Fan Experience und Merchandise und so Sachen. Und also wir wollten einfach unser eigenes Ding machen. Also wir wollten uns einfach was aufbauen und so. Deswegen, ich glaube auch, E-League wir nannten es E-League, aber am Ende waren wir keine Liga. Deswegen auch mein Titel als Commissioner hat auch am Ende nicht so viel Sinn gemacht. Aber war halt einfach nur, um so aufzuziehen, einfach, hey, in Amerika ist halt so typisch, super viele schauen amerikanisches Fernsehen und so und vieles wird ja von amerikanischem Fernsehen auch kopiert. Ist einfach mal richtig auf die Kacke hauen, einfach mal richtig alles groß, alles pompös und so zu machen. Und deswegen hat auch E-League, glaube ich, so ein, das hat auch, glaube ich, am Anfang auch gut gepasst. So, das ersten 2 Jahre, also, wie gesagt, die Jahre, die ich da war, haben richtig viel Spaß gemacht und so. Aber am Ende ist es halt auch ein Business, also, der Sinn machen muss und so. Also, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, mehrere Millionen Dollar in so ein Produkt investierst und so, aber Sales nicht da ist sozusagen, also, wenn du nicht dagegen, muss halt Sinn machen und so. Ich glaube, um das verstehen, die meisten haben auch die Zuschauer, die wollen immer hier 4K und, dieses und jenes sehen und so, aber die wissen ja gar nicht, was das kostet überhaupt, sowas halt. Allein das Studio in E-League, einfach da die Lichter anzumachen, das hat mehrere tausend Dollar gekostet. Also das ist kein Witz, also das war schon nicht ohne. Also auch wenn es unser Studio war oder so, die LED-Wall war über 150.000 Dollar oder so, die wir da hatten und Also deswegen haben wir uns, also wir wollten einfach was Geiles aufziehen, ein cooles Produkt aufziehen, einfach die Production-Qualität erhöhen und dann zu schauen, einfach was. Und ich glaube auch mit dem, wie wir Spieler gehandelt haben, hat auch viele haben sich da Bezug zu genommen. Die Leute, also Blast, als ein Beispiel, Blast kam halt danach, die waren halt die ersten zwei Jahre waren die halt, die meisten Leute, die bei Astralis damals waren und so, die haben ja auch Blast gegründet und so, die waren auf allen unseren Events und so, haben halt Backstage-Access und so. Und ich war auch nie jemand, der irgendwie so sagte, ja, hey, nee, oh, vielleicht Konkurrent oder sonst was. Also, wie gesagt, jeder konnte mal kommen, Access to Production, Backstage, alles so. Das war für mich war es immer wichtig, dass E-Sports halt gemeinsam wächst und so. Ich meine, ist ja jetzt auch alles keine, ist kein Rocket Science am Ende, aber muss ich einfach so austauschen, dass alles macht, dass halt, ich meine, wenn sie nicht auf meinem Event sind, heißt ja nicht, dass es irgendwo schlechter gehen soll.
Ich erstmal vielen Dank für die ersten Insights hier und ich würde super gerne nochmal so zwei Schritte zurückgehen, denn ich finde die Geschichte, die du hast, von du bist irgendein Typ aus Düsseldorf und lebst jetzt knapp 9 Jahre in Atlanta und hast irgendwie mit Turner irgendwie eins der professionellsten Produkte im E-Sport mit aufgebaut. Da ist ja auch ein bisschen Weg dazwischen. Lass uns doch gerne mal da nochmal zurückgehen. Weil es gibt ja irgendwie, du hast nämlich schon erwähnt, du hast Teams gemanagt, Spieler gemanagt. Und es gibt da so eine kleine Geschichte auch zu NIP damals, genau, ne, wie das so alles gestartet ist. Willst du mal erzählen, wie so deine Reise angefangen hat? Weil du warst ja auch mal irgendwann einfach jemand, der gerne Computerspiele wahrscheinlich gespielt oder geguckt hat.
Genau. Hat damals angefangen mit WC3, halt mit Warcraft 3 damals. Ich habe früher sehr, sehr viel Diablo gespielt. Also das war so mein Ding. Und ich bin halt so jemand, der, wenn er ein Spiel spielt, der bleibt da drauf hängen und der spielt dann auch nichts anderes. Also ich habe Diablo 2 damals wie so ein Bekloppter gezockt. Also echt so, da gab es ein Internetcafé in Düsseldorf, Atomic, was halt...
Das kenne ich.
Ja,
da habe ich halt echt... Hey, da waren wir doch zusammen mit den Warcraft 3-Spielern, oder?
Genau, da waren wir mit den Warcraft 3-Spielern, da habe ich halt Wochenenden verbracht, habe auch Schule geschwänzt dafür, also... also ich war nicht der beste Schüler und das habe ich halt dann gemacht und dann kam, ich glaube da, ich habe ein, es war kein Auslandssemester, aber das war so nach meiner Schulzeit, wusste ich nicht genau, was ich machen möchte und dann meinte mein, und bevor ich halt nichts mache, meinte, dachte ich mir so, komm, gehst mal nach Amerika und lernst wenigstens ein bisschen Englisch und halt, dann bin ich halt nach San Diego gegangen für 6 Monate, um halt da ein bisschen Business-Englisch zu lernen und halt so allgemein ein bisschen, war mein erstes Mal auch in Amerika und da habe ich halt die WC3 verfolgt und Warcraft 3 generell halt auch selbst gespielt und einen kleinen Laptop, hab darauf gezockt und hab dann halt die News von NIP mitgekriegt, wo NIP damals wurden noch 1.6 mit Heaton und so, also das Aushängeschild im CS-Bereich. Da haben die halt ein WC3-Team gesigned mit den Quam Ghost Orb und so, Forest. Und das war halt so damals dann, wo ich dann sagte, oh cool. Und dadurch, dass, wie gesagt, wie man es mir ansieht, auch wenn ich perfekt Deutsch spreche, meine Eltern sind Koreaner und deswegen spreche ich auch ein bisschen Koreanisch. Und da habe ich halt einfach mal so den damaligen Manager bei den Owner von NIP kontaktiert und einfach gefragt, hey, bin WC3-Fan und so und ob die Hilfe brauchen einfach. Aber ich sag mal so, mein Ding war, ich war auch, glaube ich, einer der ersten Teammanager sozusagen in dem E-Sports-Bereich. Das gab halt nicht viele. Den Nordai gab es ja damals, den Loseman, den ja. Matthias Bayer und so. Und mein Ding war halt immer damals so, dass ich halt, ich habe halt schon angefangen mit 16 zu arbeiten, so Nebenjobs gemacht, sehr viel so. Und mein Ding war halt immer, da wo ich meine Zeit investiere, das muss ich halt auch lohnen irgendwo. Also ich habe jetzt auch nie so, war nie so der Typ, der irgendwie like, ja, ich mache das einfach nur Lust auf Dollerei und auch wenn ich kein Geld dafür kriege, es macht halt einfach nur Spaß oder so. Für mich war es halt immer wichtig, dass es halt Sinn macht, dass es mich im Leben weiterbringt sozusagen und hab das halt immer dann so, wie gesagt, da hat NIP, hab da angefragt, die meinten, ja cool, machen wir, haben wir Bock, schauen, wie es wird und so. Wir brauchen eh Hilfe, die Koreaner können eh nicht so gut Deutsch, Englisch. Und dadurch, dass WC3L eh in Deutschland war, halt von der ESL damals, wie gesagt, immer noch mit die beste Liga, denke ich. Weil WC3 war einfach der Hammer. Und da hat es halt angefangen und so. Und da habe ich halt auch damals schon Geld verdient. Und war mir halt immer sehr wichtig, weil ich halt sehr viel, ich habe es halt ernst genommen. Also wenn ich jetzt sage, ja, hey, ich bin der Manager von einem WC3-Team und so, da war es mir schon wichtig, dass die Spieler halt so professionell sind und auch so Sachen gemacht werden, die halt angesprochen werden.
Du warst ja auch schon so ein bisschen der, also wenn ich das in der koreanischen Kultur richtig im Kopf habe, du warst schon so ein bisschen der Papa für die meisten koreanischen genau, Spieler. Und da geht es ja auch so ein bisschen wie, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, aber so ein bisschen der große Bruder oder der, auf genau. den man hinaufschaut. Und so haben die dich auch alle behandelt. Die haben auf dich gehört. Du hattest wirklich. Und die Koreaner waren die Superstars und sind sie ja immer noch. Aber waren sie damals halt auch schon super krass. Und es gab jemanden, der sozusagen die Brücke zum Englisch-Deutschen und Koreanischen halt auf der anderen Seite war, oder?
Im koreanischen Bereich ist halt Hierarchie sehr, sehr wichtig. Und unabhängig davon, wie was du erreicht hast im Leben, ist also das Alter mit so das Ausschlaggebende. Man respektiert immer seine Älteren sozusagen. Und dass ich halt immer der Ältere war, sozusagen. Ich habe sehr wenige Leute kennengelernt, die älter sind als ich im E-Sport-Bereich. Also außer jetzt in Korea. Ken Yang ist ein Beispiel, der älter ist als ich. Aber dadurch war es halt für die Koreaner auch selber, ich meine, oder Pro-Gamer im Generellen, was können die? Die sind gut im Spiel, aber so andere Social Skills oder so im Leben haben die halt, kriegen die halt nicht so wirklich hin und so. Und deswegen war es halt immer sehr, sehr angenehm für die, wenn die jetzt nach Deutschland kommen oder sei es Homestory Cups oder WC3 damals oder so. Da habe ich halt immer begleitet. Und das war unabhängig davon, ob das Spiel davon, also wie gesagt, mein Werdegang war NIP, dann war ich bei World Elite, chinesisches Team, was damals im WC3-Bereich eines der besten Teams war. Also Leute, so ein bisschen oldschool, WC3-Bereich war damals, bin ich mit Lin, Remind Soldier zu World Elite gegangen. Da war Sky, Ted, TD, die waren da noch nichts. Also die haben da von den Koreanern sozusagen gelernt. Und dann, als wir dann sozusagen zu SK Gaming gegangen sind, nach World Elite, dann kam Sky, TD, Fly und so die ganzen Spieler, der bei Mousepads war, dann kamen die halt so hoch. Aber mein Ding war halt immer damals, Koreaner sind gut in dem Spiel, ich möchte nicht, dass sie verarscht werden. Ich möchte, dass sie halt, wenn die mal irgendwo hinkommen, dass da wer ist, der sich so als so ein großer Bruder, also auch ein bisschen Kindergärtner auch, so um sich um die kümmert, um zu schauen, dass es denen gut geht halt. Das war so mein Ding und das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und auch, wenn wir auf Events fahren, dass sie halt ernst genommen werden. Also, dass sie halt auch Sachen, die meisten sagen einfach nur yes, yes oder so und verstehen die Frage eigentlich gar nicht oder so. Oder Leute kommen auf dich zu und wollen Interviews haben und das waren halt irgendwelche von so ganz kleinen Seiten, die einfach so hobbymäßig so einfach was machen wollen und so. Also ich habe es halt versucht, auf eine gewisse professionelle Ebene zu bringen, weil mir jetzt auch wichtig war, damals hat sich jeder Manager genannt, die irgendwie Teammanager, aber die haben halt, also echt gar keine Ahnung. Also,
wie E-Sports-Experte. Hm?
Genau, ja. Das Problem, was ich auch jetzt, das hat sich auch jetzt nicht viel geändert, würde ich sagen. Ich musste halt bei der E-League-Zeit noch sehr viel mit Teammanagers kommunizieren, halt, was so Spielerflüge angeht, Hotels und wann die kommen und ohne Schedule allgemein. Und ich meine, wenn du schon der Manager eines Teams bist, wenn die dich nicht respektieren oder dann ist halt immer sehr, sehr schwer, es gibt immer noch Fälle, wo ich mir denke, okay, was machst du überhaupt? Die meisten Leute werden halt eingestellt, weil die Fans von irgendwelchen Spielern sind und die halt dann für umsonst arbeiten für die und einfach nur so das machen, was halt deren Boss will sozusagen oder was die Spieler dem sagen oder ob es richtig oder falsch ist, wird nicht hinterfragt. Das ist halt da, wo ich halt schon damals immer so ein bisschen Probleme hatte mit, wenn ich halt so andere Manager gesehen habe, die ihren Job nicht ernst nehmen, die halt so einfach neben den Spielern stehen und deren Taschen tragen oder sowas. Also halt, aber hab ich sozusagen die Maul nicht aufkriegen, wenn es um was geht, um halt dazustehen, um halt Kontra zu geben und wenn es irgendwas nicht passt oder so. Und es war ja auch damals sehr, sehr viel so, dass halt, man versucht ja immer so ein bisschen, wie soll man sagen, so die Spieler so auszunutzen, also mehr rauszuholen, als man eigentlich durfte. Also wenn ein Spieler jetzt kam, nur um Spiele, dann haben die für irgendwelche Ads benutzt, irgendwelche Promo-Sachen benutzt, was halt eigentlich nicht abgesprochen wäre. Es gibt auch so Fälle, wo halt Spieler D-Series sponsert oder sei dann irgendwie für Razer irgendwie so Fotos oder sowas, so Sachen, so als Beispiel, so, weißt du. Da war ich halt immer, das war mir dann immer damals immer sehr, sehr wichtig, dass das ein bisschen ernster genommen wird, dass man als Teammanager auch ernster genommen wird, weil sonst halt man denkt, als Publisher oder als Turnierorganisator, wenn man dann irgendwelche Spieler einlädt und dann mit einem Teammanager reden muss, der noch nicht mal so Pässe von den Spielern parat hat, um halt Flüge zu buchen oder so, oder nicht weiß, aus welchen Flughäfen Airports die fliegen oder so Sachen. Das war schon ein bisschen schwer. Also war schon so Wild Wild West damals, so, was da so rumlief.
Wie ging's für dich weiter? Also du warst dann bei SK, erinnere ich mich noch sehr gut dran, aber ich habe irgendwann auch gemerkt, oh, der Mann macht jetzt nicht nur Strategiespiele, auf einmal managst du auch andere Spieler in anderen Games.
Ich habe bei SK eigentlich fast alle Teams gemanagt damals, vom CS 1.6 Bereich, Dota, League of Legends auch sehr, sehr viel gemacht. Ich war auch der Manager von den ersten zwei, damals noch European LCS.
Da war doch noch Ocelot dann auch.
Ocelot war noch da, die Legende.
Läuft.
Läuft bei dem, ja, ja. Was soll denn schon, like, ja, ja, wie gesagt, StarCraft 2 damals halt auch mit SK, also WC3, also wie gesagt, NIP, World Elite, dann SK Gaming sehr lange mit Alex halt sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Alex hatte mich damals, als ich bei World Elite war, halt mal angesprochen, weil SK hatte ja damals paar WC3-Spieler mit Mio, mit dir und so. Im europäischen Bereich okay, aber international nicht so, nicht so dolle. Und SK, Alex wollte halt Titel gewinnen und so. Hat halt, und dann hat er, kam er auf mich zu, hat er mich angesprochen. Da bin ich damals halt zu SK gegangen mit den Koreanern. Und nach, wie gesagt, dann habe ich halt angefangen, andere Teams zu managen. Die League war groß, StarCraft 2 war eigentlich nur MC. Wir hatten NADA zum Beispiel mit OGS, die Partnerschaft, die ich mit eingebracht habe. Und ja, und als ich bei SK war, habe ich halt auch so viel nebenbei andere Sachen gemacht, einfach um mein Portfolio so ein bisschen zu vergrößern und halt auch mehr, ich habe bei Own3D damals gearbeitet, also als habe denen geholfen, habe damals war die Zeit, wo League of Legends noch im Kommen war, aber StarCraft 2 war ja so mit das größte Game. Und StarCraft 2 damals, jetzt leider nicht mehr so, aber war Korean Dominant, also würde ich sagen, war so Stefano, Naniwa und so, die haben da noch so ein bisschen mitgewirkt, aber sonst war halt so 90%+ war halt so Korean Dominant. Und Own3D war damals, kennen wahrscheinlich viele noch gar nicht, Own3D, war eigentlich eine österreichische Firma, die sehr, sehr groß im Streaming-Bereich waren, mit StarCraft und League of Legends, damals so ein Hotshot, GG, Reginet, die haben alle auf Own3D noch gestreamt. Und ich habe halt da damals mit denen halt zusammengearbeitet und habe halt die KSL, Korean StarCraft League, sagen vielen nichts, aber die habe ich gemacht mit den ganzen Team, die es auch in der GSL gab. Damals war StarCraft 2 halt alle Africa League oder GSL, man sagt ja immer noch GSL Formats und stuff, aber waren halt so Double Elimination, ja, in der Gruppenphase, sagt man ja nur GSL, aber ja, habe halt damals also, da ich vielleicht alle koreanischen Spieler und Teammanagers kannte und die mir halt darauf vertraut haben, habe ich halt so den StarCraft 2 Markt beherrscht, was halt sehr schwer für Twitch war damals gegründet, von Justin halt so Twitch und ja, und Twitch hatte halt am Anfang Probleme, weil Own3D halt den ganzen Markt beherrscht hat mit StarCraft, durch mich halt, weil ich halt die coolen StarCraft gemacht habe und alle Streamer, so ein 4GG damals, der nie streamen wollte. Ich war beim OGS Teamhouse und habe gesagt, hier, komm, mach doch einfach mal. Hat er, glaube ich, an dem Tag ein paar hundert Dollar schon verdient und dachte so, oh shit, meinte, lass mal Bock und ich glaube, das streamt immer noch und so. Aber ja, da hat es halt damit angefangen. Ich habe dann mit SK viel nebenbei, hab viel übersetzt halt auch, also mein Koreanisch ist so, ich denke, es ist jetzt definitiv besser, als es damals war, wo ich übersetzt habe, weil meine Frau ist Koreanerin und aber ja, habe halt viel für die ESL auch übersetzt, war so mit so der Exclusive, so der Typ, der für alle IEMs mitgeflogen ist und dann halt für die koreanischen Spieler. Ich glaube, den meisten Leuten war klar, dass mein Koreanisch war nie das Beste, das habe ich auch immer von vornherein gesagt, aber ich hatte dieses Verhältnis mit den Spielern, dass ich halt denen fragen konnte, was ich wollte. Also ich muss jetzt nicht auf der super professionellen Journal so Reporter-Level sein. So, man hat viel gelacht auf. Ich glaube, das kann man auch. Ich glaube, Homestory Cup ist so mit das beste Beispiel, glaube ich, mit Marine King und mit MC, weil ich auf dem Sofa gestreamt habe, ja, ja. Sex on the Beach da lief und so. So Sachen, das halt so.
Da rumgetanzt und so, ja.
Genau,
ja.
Genau. Und das ist halt so mehr mein Ding. Also, ich mache halt, ich liebe halt so ein bisschen rumzutrollen und so und halt Spaß dran zu haben. Und ja.
Das wäre übrigens ein super Social Snippet, fällt mir gerade auf. Das wäre so ein Splitscreen. Man sieht hier, was Minzig sagt. Und unten sieht man diese Szene, wie die Koreaner da alle tanzen, Minzig mit am Start. Das war sehr lustig. Also das war
super geil, ja.
Absolutes Highlight-Video. Also habe ich selten wieder gesehen.
Ja.
Hey, du siehst aber auch hier wieder, wie klein die Welt ist, ne? Weil ich glaube, doch ein Teil der Own3D-Crew ist ja dann später los und hat Hitbox gegründet, ne?
Genau, also sie waren erst bei Twitch, also ein paar haben Hitbox gemacht, also die genau. Backend-Leute und so. Und dann auch viele zu Twitch gegangen auch. Und also ich glaube, Own3D ist, glaube ich, auch eine gute Story eigentlich. So damals wollte, ich glaube, die kann ich auch erzählen, weil es jetzt auch so lange her ist. Also damals war es halt so, dass Own3D, wie gesagt, die war die Nummer 1 und so, aber hatten halt finanzielle Probleme damals. Und Twitch hat halt Geld gehabt, aber hat es halt schwer, irgendwie im Markt Fuß zu fassen, weil StarCraft 2 war schwer. Die großen League-Streamer waren alle bei Own3D. Und ich weiß noch, damals da hatte ich ein Angebot von Twitch halt zu kommen, weil die halt gern halt Und die hat irgendwas, ich meine, die haben Twitch gegründet und so, aber Zahlen liefen halt nicht und so. Aber der Punkt war damals schon so, dass ich bei O3D noch unter Vertrag war, noch ein paar Monate, schon 3-4 Monate oder so. Und da war jetzt das Gespräch so mit Kevin dann damals, der kam halt zu einem MLG-Event, nur um mich zu sehen, um mich zu sprechen, mit, hey, komm.
Kevin, der Mitgründer der
Twitch. Der Mitgründer von Twitch und so, Supermann. Der hatte mich halt angesprochen, ob ich nicht zu Twitch kommen möchte und so. Und ich habe den halt gesagt, hey, O3D gerade, da war schon klar, dass O3D, entweder passiert da jetzt was, ein Exit, oder die machen den Laden dicht. Und das war halt dann damals so, dass ich gesagt habe, hey, ja, ich weiß, O3D läuft gerade nicht so gut und so, aber ich habe halt noch einen Vertrag bei O3D. Also, und ich habe dem Kevin damals auch gesagt, hey, mal lass ich damals mit Oleg, rest in peace, der ist leider verstorben, dass ich mit Oleg, dass ich mit ihm halt spreche, und halt zu sehen, wo wir sind halt, wo O3D steht. Und damals war O3D, die sollten eigentlich verkauft werden im folgenden Jahr. Und er hatte mich halt gebeten zu bleiben, weil ich halt im Exit muss halt alle Leute angeben, die da arbeiten, um halt für Value und alles. Und auch wenn ich nicht viel zu tun hatte, habe ich gesagt, okay, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich stehe zu meinem Wort, bin halt da geblieben, hat am Ende nicht geklappt. Und der ging weg. Und mein, ich hätte echt ein gutes Angebot von Twitch damals. Und sagen wir so, wäre ich bei Twitch geblieben, bei der Amazon Merger war danach, ging es mir um einiges besser, sagen wir so. Mir geht's gut und so, aber wie gesagt, das war eine Sache, wo ich mir denke, so, okay, das war echt so ein 2 Jahre später, dann kam, als die News mit Amazon und Twitch kam, ich so, okay, bin sick. Aber wie gesagt, ich hab Twitch auch, als O3D dann pleite zugemacht hat, ein paar Monate später bin ich trotzdem Twitch gejoint, einfach echt eine ganz kleine Rolle, einfach so nebenbei, einfach nur um zu helfen. Und ja, wie gesagt, das habe ich während meiner Zeit bei SK gemacht und nach SK habe ich dann sozusagen meine eigene Agentur gegründet, Global Esports Management, weil ich einfach gut mit Spielern bin, auch mit Content Creator im Generellen, weil die mir vertraut haben und Teams. Das habe ich dann halt aufgebaut, das Business, weil ich dann sozusagen nach einem Jahr verkauft habe.
Was ja ein total spannendes Business, was ja heute, dieses ganze Content Creator Agenturleben ist ja wirklich durch die Decke gegangen, seit, keine Ahnung, irgendwann vor 20 ging es so richtig, richtig ab und steigt ja immer noch. Aber du hast halt einfach schon 2013 im Prinzip eine Agentur gegründet, die genau das heute auch bei ganz vielen überall macht, ne?
Genau, war ein bisschen zu früh, als ich es gemacht habe, glaube ich. Da war noch nicht. Ich glaube, das Problem war damals war auch einfach, weil ich halt sehr viel nur im europäischen Markt einfach. Ich habe halt viel von Alex Müller halt gelernt im SK-Bereich und so. Ich hatte auch mit Genghis, der damals Mouseboards hatte. Wir hatten da auch eine kleinere Agentur. Aber ich glaube, wir waren einfach zu früh.
Diese 3M-Geschichte, wie das
genau,
heißt?
Genau. Wir waren einfach zu früh. Ich glaube, Agenturbereich jetzt, wenn man so eine Firma wie Loaded als ein Beispiel, die halt so Shroud und die ganz krassen Leute haben und so, das ist ein ganz anderes Kaliber als das, was ich damals aufgezogen habe. Ich hatte ein schönes Büro auf der Köhe in Düsseldorf, war echt schön und gut und so, das hat Spaß gemacht. Und aber ich habe einfach gemerkt, es ist sehr, sehr schwer, Business zu machen, allein wenn du nur im europäischen Markt versuchst, tätig zu sein. Weil der europäische Markt sehr, das sage ich auch vielen Leuten, viele Leute stellen mir die Frage, ob ich je zurück nach Deutschland möchte oder so, wie es mir Amerika gefällt und so. Ich kann Leuten nur sagen, Amerika, also karrieretechnisch ist Amerika nicht verkehrt, was Geld verdienen angeht, das ist schon nicht verkehrt und das Netzwerk, was man sich hier aufbaut. Und aber hier in Amerika ist halt, der Grund, weshalb es hier besser ist, weil man hier, die meisten Headquarters sitzen halt hier in Amerika, die haben ganz andere Budgets zur Verfügung, wo du in Europa mit als Beispiel jetzt ein Intel oder AMD, mit denen, wenn du denen sprichst, die haben halt nur Dachbudgets zur Verfügung oder sagen wir, die wollen nur auf Deutschland speziell, wo dann Amerika einfach, ja, ich meine, jeder Mensch spricht jetzt Englisch oder so, da kannst du halt überall aktivieren, das macht halt keinen Unterschied und so. Und das war halt so damals, weil ich Global Esports Management gemacht habe, habe ich halt einfach auch gemerkt, so, okay, es öffnet keine Türen, wenn du jetzt mit einer E-Mail mit globalesportsmanagement.com irgendwen E-Mails oder so, egal ob du was im E-Sports erreicht hast oder nicht oder so, da kümmert sich keiner drum. Damals war E-Sports auch nicht so, League of Legends war im Kommen, definitiv, Leute haben davon gehört, aber warum sollten die mit einer kleinen Agentur wie Global E-Sports Management arbeiten, wenn es andere Agenturen gab? Und dann kam halt, wie gesagt, die Hollywood-Agentur William Morris Endeavor, WME, was jetzt Endeavor ist, den gehört zum Beispiel die UFC, IMG Academy, IMG Tennis, die meisten krassen Models, IMG Models ist ja sehr, sehr bekannt in New York, fast genau, die kamen auf uns zu damals, als ich Global Esports Management hatte und haben halt, hey, wir wollen im Esports-Bereich, wir denken, Gaming wird größer sein als Hollywood später. Und haben halt, und da kam halt das Gespräch zustande, ja.
Ja, die Hebel sind halt immer so groß, ne? Du hast ja jetzt auch über die, also Regionalitäten gesprochen. Ich finde, europäische Budgets immer super fragmentiert. Genau, was du gesagt hast, du gehst in die USA, meistens ein großes US-Budget. Ich habe da mit Dennis ja auch mal so viel drüber gesprochen, ne? Ich glaube, du hast einfach ganz andere Hebel. Und ich meine, dass du jetzt die Agentur nach einem Jahr verkauft hast, ist natürlich schon ein Zeichen, dass du eigentlich an der richtigen Stelle warst, ne? Ob das jetzt natürlich zu früh ist und klar, wenn du über Budgets redest, ist schon klar. Ich bin auch voll bei dir, wenn du dir anguckst, was mittlerweile, also was Loaded so aufgezogen hat, also einfach vom Kaliber und von der Größe her. Ähnlich, was ihr es ja macht, ne, mit RTS und so, was da alles so hintersteht. Das sind natürlich schon andere Schiffe, ne, und gerade auch so, WME, IMG, dann guckst du dir irgendwie CAA an, wenn du siehst, genau, was da einfach drinsteckt und wer da auch welche Sachen irgendwie in Bewegung setzt, um Dinge zu machen. Das ist halt schon echt krass, ne. Also ich merke das auch, ich hab eine Zeit lang dann noch mit dem Sports Business Journal gearbeitet. Und das ist halt schon anders. Also auch so Sport in Amerika und was du einfach so die Möglichkeiten, die du hast, Dinge zu machen, so da kommt dir hier einfach sehr viel, sehr klein vor. Kann man, glaube ich, gar nicht anders beschreiben.
So in Amerika, glaube ich, auch so, dass man, hier ist das Social Media nochmal ein anderes Ding. So, ich glaube, in Deutschland kennt man fast alle großen Social Media Influencer oder so. Hier in Amerika gibt es einfach so viele, die einfach Millionen von Followern haben oder halt, dadurch, dass halt College Sport im Generellen so groß ist hier und so. Ich wohne, wie gesagt, in Atlanta, UGA, zu einem der Spielen gegangen. 90.000 Leute sind dort einfach. Was halt in der Bundesliga so krasse Stadien hingehen muss oder so in Europa, wo du halt diese Atmosphäre einfach mitkriegen musst. Also, das war für mich so, manchmal so krass. Die sind hier einfach im College so, kann man sich ja gar nicht vorstellen in Deutschland, dass eine Uni welche Leute zieht, den Mengen, und was für Gelder auch drin sind und so. Also IMG als Beispiel, IMG ist eine der größten Lizenzfirmen der Welt. Die haben zum Beispiel die Fortnite-Lizenz damals, alles, was man über Fortnite kaufen konnte, Nerfguns, Uniqlo, T-Shirt oder sonst was, war alles von IMG gehandelt. IMG hat die Volkswagen-Lizenz, also Volkswagen, Lego, alles, das wird alles über die gemacht und so. Und einfach, ich glaube, das war auch so, weil ich dann damals WME IMG gejoint bin, dieses Corporate Level und einfach was für Gelder überhaupt da drin sind. Das wurde mir klar. Ich war vorher bei SK Gaming, war klein. Ich bin Alex Müller sehr, sehr dankbar für die Sachen, die ich da gelernt habe und alles und so. Dann in der Corporate Welt da einfach mitzumischen und einfach zu sehen, was Menschen, die du kennenlernst, auch ist auch ein ganz anderes Ding. Also Leute, die irgendwelche Milliarden Dollar verwalten und einfach Bock haben, dann irgendwie im E-Sports-Bereich was zu machen.
Du hast gerade von College, ne, Sport gesprochen. Ich war am Clemson College, hab mir ein Spiel angeguckt. Das war absurd, ne?
Ja.
Also der Kollege meinte halt, ey, wir fahren da hin und so, ich zeig dir das mal, ihr müsst das alles mal sehen.
Mit Tailgate und so.
Ja, genau, da hab ich mir aber auch gedacht, so, okay, ne, College-Football, ja, ist halt groß, aber wie groß soll das schon sein? Ja. Da waren wir nämlich mit Tomek, muss man Tomek drauf anhauen. So, ey, das war halt absurd, ne? Ey, die Hütte war rappelvoll und dann natürlich, ich glaube, war sogar, was war das, da war irgend noch ein Feiertag, ne? So schön Bomberüberflug und die Hubschrauber und die Feuerwerk ohne Ende. Du denkst ja halt so, ey, Alter, was passiert hier einfach gerade, ne?
Ist auch anders, dieser Final Four ist halt so dieses Basketball, die Geschichte, was March Madness, was vom März dann bis Anfang April geht oder so. Das wird halt auch von Turner Studios, macht halt March Madness, ist halt diese Basketball, die College-Basketball-Geschichte. Da war ich auch auf den Finals und so und ich dachte auch so, da bin ich damals mit Jengis hingefahren, keine Ahnung von Basketball, so ich weiß, wie man Basketball spielt, aber ich bin halt, wie gesagt, keiner, der großer Fan von irgendwas ist. War halt auch einfach ein ganz anderes Erlebnis hier in Amerika, solche Sachen einfach mitzuerleben und zu sehen, wie halt, ich meine, hier gehst du Atlanta United, das Fußballteam hier von Atlanta, du gehst da hin und das war Major League Soccer, weiß halt jeder. Ich meine, wenn wir aus Deutschland kommen, die Bundesliga ist ja nicht zu vergleichen mit Major League Soccer oder so, aber die Leute, ist einfach ausverkauft. Die Bühne. Das Ding ist einfach, Leute sind einfach Fans. Das Team gab es vorher nicht. Ich glaube, das wurde gegründet vor 3 oder 4 Jahren oder so. Aber Leute kommen einfach. Die sind einfach so affin zu deren Stadt oder deren College, dass sie einfach die supporten einfach.
Soll aber auch geil sein, die Stimmung. Also ich habe noch kein MLS-Spiel gesehen, aber ich habe Freunde, die in Atlanta gelebt haben und die meinten auch, nee, das musst du dir schon angucken. Ihr habt ja das Riesending, das ist einfach das Stadion, ja, das ist ja schon absurd. Das Mercedes-Benz-Ding da und das ist ja voll, ne? Also das ist ja wirklich, das ist wirklich ausverkauft.
Ist ausverkauft und Und ja, wie gesagt, also wenn man den Fußball da sieht, ich glaube, Regionalliga ist bessere Qualität in Deutschland, vom Fußballerischen, aber es geht schon gut ab. Also die Leute feiern das und so und ich sitze da und gucke mir die Leute an und so und denke mir so, ach du Scheiße. Aber ja, ist schon, muss man einfach mal erlebt haben, glaube ich, ja.
Wie bist du denn dann aber an RTS gekommen? Also ihr habt ja, wenn du siehst, wer hinter RTS steht, viele bekannte Gesichter, ne, auch genau, von Twitch und anderen, aber magst du einmal kurz so ein bisschen beleuchten, klar, wie du da eigentlich dann gelandet bist?
Bei RTS, also wie gesagt, damals, wo halt E-League lief, war ich halt auch Teil des IMG Esports Department, also Vice President, und dann ist Stuart Saw gejoint. Stuart Saw kennt vielleicht einige vom CS oder Warcraft 3 Tosspot damals, und der ist halt als SVP zu IMG nach seiner Twitch-Zeit halt gejoint und damals, also ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar, aber so Corporate ist eine ganz andere Welt, als wenn man einfach so einen Nebenjob oder so bei einer kleinen Firma arbeitet oder so. Wenn man im Corporate-Bereich arbeitet mit so mehreren tausend Angestellten und so, dann ist es schon ein bisschen anders. Das sind so Sachen, da kannst du nicht einfach so irgendwas machen. Also, da machst du Meetings, um ein anderes Meeting zu machen, sozusagen. Also da bist du manchmal in den Calls, da wird gesprochen, dann sagt einer, ja, let's have a meeting about it. Und dann denkst du dir, okay, what the fuck? Like, da bist du jetzt halt von 9 bis 5 nur in Meetings ungefähr, kriegst halt nichts hin, musst halt danach irgendwie was machen. Und das war halt so damals so das Problem. Dadurch, dass die Firma Endeavor, WMEIMG halt, der E-Sport-Bereich war halt klein. Also Vilmos, Endeavor halt, hat super viele Hollywood-Talente, also Dwayne Johnson ist eins, Entourage, wenn Leute die Serie kennen, Leute, die älter sind, ja, die kommt halt davon und so. Und ja, kam einfach dazu, dass wir haben IMG Esports, haben wir halt, da E-League ging zu Ende und dann haben wir zum Beispiel, das wissen viele nicht, ich habe zum Beispiel Fortnite World Cup mitgeleitet, also alle Fortnite-Events, die Pro-Am-Turniere, die LAFC, da war ich, mein Team halt zuständig für alle Spieler. Deswegen, alle Fortnite-Spieler von damals kennen mich alle, weil ich halt alle früher gebucht und alle Spieler ging. Also mein Job mit meinem Team war halt vom Fortnite World Cup zum Beispiel, das Hotel war das Hyatt in Central Station und das Turnier war in Flushing. Das war 20, 30 Minuten mit dem Bus. Mein Job war zu sagen, mit dem Team war, die Spieler sozusagen in das Land zu holen, also Visum mit zu organisieren, also ein Invitation Letter, Flüge zu buchen, Hotel zu buchen, wenn die in Fortnite, wie viele wissen, die sind ja wahrscheinlich älter, aber alle unter 18. Das heißt, die müssen mit ihren Eltern, mit den Elternteil fliegen. Und ja, mein Job war es, bis zur Bühne, bis zu dieses riesen Schiff, was die da gebaut haben bei dem Fortnite World Cup. Mein Job war es halt, dass die Spieler da pünktlich ankommen. Alles von deren Zuhause bis zu dem Stadion, bis zum Event, also beim Turnier selber, war so meine, war von mir halt sozusagen, dass dafür war ich verantwortlich. Und das haben wir mit IMG Esports zusammen gemacht, also vor der World Cup. Und dann war es halt der Sache, mit Stuart gesprochen, Stuart meinte, hey, hat er Bock, was Eigenes aufzubauen mit RTS halt so, wo wir halt ein bisschen mehr Freiraum haben, weil man kann sich das auch so vorstellen, du kannst jetzt als IMG einfach nicht irgendwie, ja, hey, können wir mal $1 Million haben, wir wollen gerne das und das mal testen. So, ist halt nicht so. Da muss halt, IMG ist keine Marketingagentur, die machen halt nichts. Wenn es kein Geld macht, dann geht's weiter. Sozusagen, dann wird ein Cut gemacht, dann geht's weiter. Und da kam halt RTS zustande halt. Damals auch Evo war halt ein Gespräch, immer Evo Evolution, also das größte FGC-Turnier auf der Welt, hier in Las Vegas. Das gehört halt uns zu 50% mit Sony. Und ja, und dann kam halt RTS zustande mit den meisten Leuten von IMG Esports sozusagen. Kim Fan ist ein Beispiel, die war damals, hat Esports Blizzard geleitet, die kenne ich auch damals von WC13 Bunny, United 5 Bunny. Und die war, nach ihrer Blizzard-Zeit war die auch bei IMG, also 160 over 90, das war die Marketingagentur, also der Marketingbereich, Marketing-Media-Bereich bei IMG. Und ja, und dann haben wir halt alles zusammen, ich bin jetzt kein Mitgründer, aber halt war der erste sozusagen, weil das Department sozusagen gewechselt hat. Und da haben wir halt RTS angefangen zu.
Ja. Und ihr macht, also magst du mal kurz erklären, worauf euch da jetzt fokussiert?
Ja, also RTS hat mehrere Bereiche. Wir haben einen Sales-Bereich, wir halt alle Sales laufen, wir machen halt hauptsächlich Evo-Sales und dann arbeiten sehr eng mit Sony PlayStation zusammen, um halt für die Crunchyroll, alle Anime-Fans kennen Crunchyroll, mit denen arbeiten wir auch sehr, sehr viel zusammen halt und supporten die halt. Dann großes Talent, also RTS wurde mit Pokimane zusammen gegründet. Pokimane sagt, glaube ich, jeden was, der diesen Podcast hier hört, der im Gaming was zu tun hat. Und die Talentagentur wird halt von Sue Smix, kennen auch sehr viele vom StarCraft-Bereich und oder CS. Die leitet unser Talentbereich, aber wir sind halt keine Agentur, wir sind mehr Management. Also was wir versuchen zu machen, ist halt den Spielern sozusagen zu helfen, so ihr Backoffice sauber zu halten. So viele Influencer, Content Creators haben halt nicht so viel, die wissen halt, die sind halt gut, Contents zu machen, aber haben halt von dem Rest so eigentlich gar keine Ahnung. Das heißt, wir versuchen die dann sozusagen mit aufzubauen. Wir haben mit Pokémon zum Beispiel die Cookie-Geschichte gemacht, auch wenn die am Anfang nicht so, wenn da ein bisschen viel Alarm drum war, aber da haben wir halt uns auch mit beschäftigt. Disguised Toast haben wir am Anfang, DSG, das Team, haben wir mit aufgebaut mit denen zusammen. Solche Sachen machen wir halt so. Wir haben halt, wir sind sehr, viele wissen auch nicht, dass wir da, dass wir jetzt gewisse Spieler, gewisse Influencer managen. Das machen wir machen einfach so während der Szene sozusagen, supporten die im Managementbereich und wenn die, was wir machen, ist halt, wenn die halt irgendwas Neues aufbauen wollen und so. Wir wollen halt nicht, die Talente, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben einen gewissen Standard. Die wollen halt nicht so Teespring oder so, einfach so ein ganz, wenn die halt jetzt heutzutage macht ja jeder T-Shirt mit Logos oder so, die kannst du ja einfach bestellen auf einer Seite. Da machen wir, also wir sourcen halt dann richtig die Firmen, die für Design oder für Produktionsfirmen, die sowas halt machen, wo wir halt vernünftige Qualität von den Klamotten auch herstellen können. Und oder wenn die halt irgendwelche Aktivierungen machen möchten oder so, da können halt da arbeiten wir sehr eng zusammen. Also wie gesagt, Talentbereich, dann gibt es einen Eventbereich, Sales und Evo. Evo ist halt ein separates Ding. Evo ist halt, da haben wir ein eigenes Team, was von Rick geleitet wird. Und ich bin halt im Eventbereich tätig, also in Consulting und Events. Das heißt, wenn irgendwelche Firmen auf uns zukommen, die große Firmen, die jetzt noch nicht im E-Sports-Bereich sind, die halt Bock haben, irgendwas im E-Sports-Bereich zu machen, da sind wir halt tätig. Ich habe halt, Facebook ist halt zum Beispiel ein gutes Beispiel. Vor 3 Jahren die Playloud. Facebook hatte damals die Lizenz, um halt, damals war ja ganz groß die DMCA-Geschichte auf Twitch, wo du halt nicht Musik streamen durftest. Da war, wurde ja sehr viele, und Facebook, auch wenn Facebook Gaming, Facebook Live jetzt nicht so die beste Livestreaming-Plattform war, wurde halt, aber die hatten halt die Lizenzen für, sagen wir mal, 95% von der Musik, um halt die Musik auszustrahlen, also dass du halt beim Streamen die Musik hören durftest. Und mit denen habe ich halt ein großes Projekt gemacht, wo wir halt zur EDC nach Las Vegas geflogen sind, habe halt super krasse DJs getroffen, DJ Khaled, Timbaland, also so Leute und Diplo. Die kamen halt auf uns zu, die haben halt gesagt, hey, wir haben diese Musik-DMCA-Geschichte, wir wollen Gaming und Musik gerne verbinden. Und dann kommen, ich bin halt dann Teil davon, wo ich halt dann sage, hey, so und so können wir das machen. Komm halt mit den Budgets und wo wir halt, dann haben wir in LA, Miami, in Vegas und so Sachen gemacht. Und halt Events-Geschichte selber und Consulting ist halt, Chipotle ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Chipotle im Gaming, gerade im Gaming und im Fighting-Game-Bereich. Letztes Jahr war es Street Fighter, da war halt die Chipotle das Logo. Dieses Jahr ist Tekken. Das kommt halt auch von uns. Wir arbeiten mit der Agentur von Chipotle sehr eng zusammen. Die haben gesagt, hey, wir wollen im Gaming was machen. Die haben jetzt sehr viele so Community-Geschichten gemacht vorher, aber dann wollten die halt ein bisschen mehr machen und ist halt auch mit einer der Gründe, warum ich glaube, Evo halt so interessant ist, glaube ich. Viele, ich glaube, in Europa haben ja nicht so viel mit FGC zu tun, also Fighting Game ist ja jetzt nicht so groß, da gibt es ja halt nur ein paar Spieler, die da so dran teilhaben, aber Evo in Amerika oder Japan ist halt ein Riesending, also Evo, letztes Jahr hatten wir 60.000 Leute, die in Vegas dabei waren, also 20.000 pro Tag, die vorbeigeschaut haben und das miterlebt haben. Und deswegen ist halt Evo auch so ein interessantes Ding. Das ist halt das einzige noch Grassroots-Turnier, würde ich sagen, was halt noch so ein bisschen in dem E-Sports-Bereich, im T1-Bereich so was zu sagen hat. So, weil sonst ist ja alles sehr, sehr corporate. Viele Publisher machen ihre Events jetzt selber auch. Und ja.
Und ihr expandiert auch langsam, Step by Step?
Genau. Evo ist halt, das war halt immer so das Ziel von Evo. Evo war halt nur immer Vegas und dann halt Japan. Japan wird auch immer besser. Also die Leute haben halt Bock drauf, fliegen auch nach Japan, erst recht, weil Japan im Moment auch sehr, sehr günstig ist. Deswegen sind auch sehr viele Leute, fliegen halt nach Japan und das Ziel war immer mit Evo halt immer größer zu werden. Also dieses, das kommende Jahr jetzt haben wir die Evo Awards im Februar und dann machen wir das in Nice in Frankreich, also Nice. in Frankreich machen wir das Event mit Evo, das ist erstmal Evo Europa sozusagen, Evo France und dann machen wir Evo Singapur in 2026. Und ja, Ja, also Evo ist immer, also jeder, der Events hostet, weiß, also du kannst, wir sind jetzt kein US Open oder die Masters, die einmal im Jahr ein Event machen können und damit sind die Kosten gedeckt. Da wollen wir schon, müssen ein bisschen expandieren, halt einfach größere Sachen aufbauen, weil Leute haben halt Bock drauf. Das Interessante halt bei der Fighting Game, bei Evo selber ist halt einfach, was für mich einfach, also ich habe eigentlich nur Teams gemanagt, die Spieler hatten halt nur Bock auf Turniere, wo es halt Preisgeld gab. Also, wo es sich auch lohnt, hinzufliegen. Macht auch Sinn, so, klar. Aber im FGC-Bereich ist halt mehr die Community. Also die Leute, die fliegen halt auf Events. Auch der erste Platz deckt vielleicht seine Kosten mit dem Event. Aber die Leute kommen einfach, um halt mit den Spielern da zu sein, um halt, ich glaube so, ihr habt eben die Trading Card Game, die TCG-Geschichte erwähnt und so. Es halt, ist einfach krass. Also, ich bin jetzt auch nicht so der größte FGC-Fan. Also, ich kenne halt auch, ich weiß, wer gewinnt, wenn ich, ist halt sehr leicht zu verfolgen. Aber wenn ich einfach Evo bin und mir einfach die Leute da anschaue, die einfach von, keine Ahnung, von irgendwelchen aus Südostasien hier angeflogen kommen oder Australien, um halt einfach nur dabei zu sein, um diese Community einfach mitzuerleben. Ist halt für mich einfach so, wow. Weil was heutzutage in Las Vegas ist auch nicht mehr die günstigste Stadt, da kostet alles Geld sehr da jetzt. Also geworden, damals als Glücksspiel noch Casino noch, wo die noch Geld damit gemacht haben, war alles noch günstiger. Jetzt, wenn du da jetzt essen gehst im Casino, zahlst du locker als Person 30, 40 Dollar für so ein Sandwich oder so. Und ja, das ist halt so die ganze Evo-Geschichte, glaube ich, dahinter, dass wir einfach was versucht haben, was aufzubauen und einfach. Ja, Evo hat ein Team von fast 10 Leuten, würde ich sagen, fulltime. Also wir wird bis zu 10 Leuten sein, bis Mitte nächsten Jahres. Und ich meine, müssen halt aufbauen und müssen halt Sinn machen, halt, dass die Leute halt, und wenn wir auch Contractor haben, die wir für ein Jahr gebucht haben oder so, muss halt Sinn machen, dass die Leute auch Arbeit haben. Und deswegen auch dieser ganze Sprung nach Asien, mit Singapur, Frankreich, um einfach mal zu sehen, wie es wird. Und hoffentlich werden die auch so groß wie Vegas.
Ja, wir hatten beim eSport Observer damals hatte ich einen Mitarbeiter, der hat, also der Fighting Games war halt sein Ding, ne? Total. Und ich weiß, dass Evo für ihn immer so das Größte der Welt war. Also wenn da irgendwie Evo anstand, das war halt so, das war so das Ding einfach für ihn immer, ne? Und der war da natürlich auch deutlich tiefer drin. Aber der hat das auch, also ähnlich wie du es beschrieben hast, der hat das einfach richtig abgefeiert.
Ich glaube, auch ein gutes Beispiel für Evo. Damals war ja das, war ein bisschen, Leute waren in der Fighting Game Community ein bisschen entsetzt, als sie gehört haben, oh, RTS, also RTS kannte keiner, oh, Pokimane, das aber dann Sony, die, oh shit, Sony Corporate kommt jetzt da rein und so, oh nee, gar keinen Bock drauf und so, was bringt das und so. Und Evo war halt, Evo ist ja Grassroots und so, und FGC, und wurde halt so bare minimum gehandelt und so. Da war auch als diese, die ganze Sexual Harassment Geschichte kam im Gaming Bereich, wo halt so viel, da kam, war Evo ja auch sehr oft, da gehörte uns Evo noch nicht. Aber da war ja sehr viel das Gerede groß und so, dass sie halt irgendwelche, nach der Evo auf irgendwelchen Events waren, also auf Player Partys oder so waren, und da sind halt Sachen passiert und so. Und als wir sozusagen Evo übernommen haben, die Kosten, die Evo damals hatten, sind nicht vergleichbar mit den Kosten, die wir jetzt haben. Weil wir das jetzt, also mein Partner, mit dem ich halt im Eventsbereich zusammenarbeite, Rata, der ist halt vom IMG Action Sports, der hat Mass Participation Event gemacht. 30, 40.000 Leute an einem Tag, World Surf League, Run of Alcatraz, so richtig, wo richtig viele Leute sind. Und wenn du Public Mass Participation Events machst, da musst du alle Security-Sachen, also da muss alles sicher sein. Da muss alles laufen und so. Und als wir Evo übernommen haben, war uns das sehr, sehr wichtig, dass die Leute dass sie sicher sind, wenn die auf unseren Event kommen. Und deswegen sind auch die Kosten um einiges anders, seitdem wir das aufgenommen haben und so, weil wir halt versuchen, das unprofessionell, dass Leute sollen zu Evo kommen, wenn die schon hier den ganzen Weg gemacht haben, und sollen sich ja wohlfühlen. Also, erst recht hier in Amerika, keiner sollte Angst haben, dass da irgendwas passiert auf dem Event. Und deswegen, ja, versuchen wir Evo halt professioneller und besser zu machen.
Krasses Projekt auf jeden Fall. Ich bin, also Fighting Game Szene bin ich, ich würde sagen, nicht intensiv drin, aber wir haben ja sogar eigene Fighting-Game-Events gehostet, ja, die ich sehr gefeiert habe. Wir haben dieses Damage Germany gemacht, das größte Tekken-Event, Community-Event bei uns in Europa, glaube ich, sogar. Da kamen immer die besten Spieler der Welt vorbei. Die Community ist einfach ultra geil. Wir haben damals ja auch Street Fighter mit Red Bull zusammen gemacht und so. Im Odonien hier neben dem Pascha da gegenüber von in Köln. So ein Schrottplatz, mega geile Location. Die Community ist einfach mega, ja, passioniert. Die ist sehr offline getrieben. Genau, die sind alle, da sind richtig Emotionen drin, also wirklich pure Emotionen. Ich liebe, also wirklich diese Emotionen im E-Sport, finde ich bei Fighting Games wirklich mit ganz oben. Also wirklich, ja, die, definitiv. brennen so heftig. Da bin ich sehr gespannt.
Ja. Bei FGC ist es auch so, weil die Spiele, weil die Fights auch sehr schnell gehen und so, da hast du mehr diese Hype-Momente. Wobei League of Legends, da muss halt bis entweder ist ein Gank oder so, oder bis Midgame, so 20 Minuten erstmal warten, bis da was passiert und dann geht's erst los. Oder das ist ein Big Teamfight, aber bei Fighting Game Events, fast jede Minute kann da sozusagen so, oh, wow, und so passieren.
Und ich wiederhole das immer, ne? Bis zum Kotzen. Aber deswegen finde ich Counter-Strike halt einfach einen der geilsten E-Sports zum Gucken. Du hast kurze Runden, du hast immer Action. Und selbst wenn jetzt ein Spiel sehr einseitig ist, es passiert immer relativ zügig irgendwas. Ne? Dann hast du immer Actionpause, Actionpause, Actionpause. Das ist aber richtig, das macht einfach nur Spaß. Ne? Das ist bei Fighting Games halt ähnlich, weil du, genau wie du sagst, es gibt halt einfach, oder wenn du dir diese Videos anguckst, ne, wo irgendwie so einer einfach mega geil alles wegblockt und so. Und die Leute rasten Pixel einfach raus, ne?
Ja, hast du so ein bisschen so einen Strich Leben oder so und dann oder machst du auch so eine Kombo raus, wo du einfach den Typen einfach finishst. Also ist halt, ja. Und wie die Leute einfach abgehen, ist einfach unglaublich zu sehen.
Ja, mega. Was steht jetzt, also was so in front of you? Was sind so die Next Steps und die nächsten Themen, die du gerade oder ihr also, auch gemeinsam angeht?
Also Evo Awards im Februar halt so, das ist halt so mit das Ding, also so keine FGC-Sache. Da bin ich gerade dran, die wird demnächst sein in LA und was wir sonst machen, was so Warner Brothers Mortal Kombat ist zum Beispiel, also die E-Sports-Programm von Warner Brothers, also im Mortal Kombat-Bereich, das machen wir halt auch. Da bin ich halt dabei und ja. Das steht jetzt demnächst an.
Ja. Geil. Ey, also erstmal würde ich erstmal vielen Dank sagen, dich jetzt fragen, hast du ein Thema, das wir komplett verpennt haben, wo du sagst, darüber sollten wir mal sprechen? Ich glaube, du hast super viele Themen, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, sollte man nochmal zu sprechen?
Ich glaube, ich habe einfach zu viel geredet. Ich glaube, ich
habe
den ganzen Podcast
übernommen und einfach sehr viel.
Gar nicht.
Und auch viel gesprungen. Wie gesagt, also ich sage halt vielen, ich weiß nicht viel, aber im E-Sport-Bereich kann ich einfach mit Leuten über wochenlang reden. Also Sachen, die mir passiert sind, Sachen, die ich erlebt habe mit Spielern und so. Einfach MC selber, den viele Leute kennen, halt MC im StarCraft-Bereich und so. Der ist halt auch so, weil er mit mir war. Weil wir halt so die Sachen zusammen
haben. Das Ding ist, MC, einer der erfolgreichsten StarCraft-Spieler damals, Koreaner, der wirklich für mich der erste Koreaner war, der so richtig für den Westen sehr zugänglich war. Ja. Der war wirklich sehr zugänglich, der war sehr offen. Ich glaube, bei den Koreanern war der manchmal auch ein bisschen verpönt, weil er halt frei Schnauze war.
Genau, dem ist ja nichts peinlich sozusagen fast.
Ja.
Sozusagen. Und das heißt, die meisten Koreaner sind erwischt, dass sie so dass ihr Gesicht bewahren sozusagen, aber bei dem war es einfach egal. Der hat einfach nur Spaß drauf gehabt und so. Und es hat auch, das Schöne ist einfach, glaube ich, dass alle Spieler, die ich damals gemanagt habe und so, ich habe immer noch Kontakt mit denen und ich glaube, dass mir auch immer sehr, sehr wichtig gewesen und so. Also egal, was ich gemacht habe, ob ich bei SK, World Elite oder so damals war, ich habe jeden Spielern gesagt, hey, ich möchte nur das Beste für dich. Also damals, ich glaube, ein gutes Beispiel für MC war damals halt, da war EG, wollte halt MC holen, Evgenius hatte halt Intel-Gelder, ganz anderes Kaliber, was sie den Spielern ausgezahlt haben und so. Und da hat der MC mich halt gefragt, so, meinte, hey, ich habe ein gutes Angebot von EG, er weiß nicht, was er machen soll. Und ich habe denen gesagt, hey, okay, also ich kann dir jetzt nicht mehr Geld geben. Also SK hat da nicht die finanziellen Möglichkeiten, dir mehr Geld zu bieten, aber ich nehme das auch nicht übel, wenn du gehen möchtest. Also, aber am Ende ist er halt geblieben, weil er halt einfach meinte, mir ist wichtiger, mit dir die Zeit zu verbringen. Und ich habe ja damals auch die E-Sport-Spieler Hyun, First und die haben ja alle bei mir gelebt. Also ich hatte ja eine kleine, bei meinen Agenturzeiten hatte ich da so ein kleines Team sozusagen, weil ich halt hab ein paar Koreaner nach Deutschland geholt, die dann hier, mir war es halt wichtig, ich habe denen halt gesagt, hey, als Koreaner kann man nach Europa in ein Jahr so ein Arbeitsvisum, so ein Auslandsvisum beantragen für ein Jahr, wo du halt dann ein Jahr in dem Land leben darfst. Und ich habe den Spielern halt damals gesagt, so, wir hatten schon einen Plan, aber ich habe denen halt gesagt, hey, mir ist wichtig, so wie viel Preisgelder ihr hier verdient, davon kriege ich eh nichts, davon habe ich auch eh nichts. Die haben mir auch gar kein Geld bezahlt, ich habe die auch keine Gelder angezahlt oder so. Ich habe halt die Wohnung zur Verfügung gestellt, den Essen und so alles. Ich habe denen aber halt gesagt, so, mir ist wichtig, dass ihr, wenn ihr jetzt hier seid, dass ihr halt, also viele Leute möchten halt gerne ein Jahr im Ausland verbringen und so. Ich möchte, dass ihr davon was habt, also dass ihr einfach Lebenserfahrungen mitbringt. Also Spiel kann ich euch eh nicht beibringen. Da seid ihr alle besser als ich, aber nimmt einfach die Lebenserfahrung mit und macht das Beste daraus mit einfach, wenn ihr hier seid. Und ich glaube, die reden immer noch davon, wo die Zeit hier, wo die hier gelebt haben und so. Und das ist halt so schön. Also wenn ich sowas halt dann, das ist mir wichtiger als so, als der Erfolg im Game selber. Der Erfolg im Game, also, und mir war es ja wichtig, dass die Leute verstehen, was im Leben Sustainability, das war so ein Inverter im E-Sports-Bereich damals und so, oder vielleicht immer noch, aber
immer noch.
Ja, weil viele Leute auch nicht verstehen, dass E-Sports-Karriere, Pro-Gamer-Karriere ist halt nicht lang. Das sind ein paar Jahre und dann bist du danach nichts mehr und so. Und ich versuche halt vielen Menschen dann halt, das war auch der Grund von der Agentur damals halt, dass ich halt möchte, dass der Spieler verstehen, hey, wenn du hier bist, lass was zusammen aufbauen. Ich kann dir Ideen geben, ich kann dir sagen, was möglich ist, aber am Ende, wenn die Person darauf keinen Bock hat und so, dann kannst du eh nichts machen. Aber wenigstens zu versuchen, hey, hier so einen Rückgrat zu bilden und denen zu sagen, hey, das und das kann man zusammen machen. Habt ihr Bock drauf? Hast du Bock drauf? Dann lass das machen. Wenn nicht, dann ja, egal, dann probierst du es einmal. Und wenn du merkst, okay, da kommt nicht viel von der Person selber, die halt so das Aushängeschild sein muss, dann lässt das auch sein. Und ich will jetzt verstehen das auch sehr viele und so. Und es gibt ja nicht viele, die das geschafft haben, ehrlich zu sein. Also ich glaube, das beste Beispiel, was viele nicht wissen, Fatality, Jonathan Wendell ist halt mit das beste Beispiel im E-Sports-Bereich. Ja. Die kennen viele, glaube ich, gar nicht mehr, aber mit die Legende damals im Quake-Bereich und so, im Shooting-Bereich. Der hat halt damals mit das bestverkaufte Headset mit Creative oder Motherboard und so. Wissen halt viele nicht. Der Typ, ja, dem geht's gut. Also.
Ich habe mit ihm ein paar Interviews dazu gehabt und wir haben jetzt, also irgendwann kommt das Buch, ne? Das ist ja gerade irgendwie in den letzten Zügen. Ich habe mit ihm halt auch ein Kapitel, also ich habe ein Kapitel geschrieben, aber halt primär über ihn, über seinen Weg halt vom Spieler zu dem, was er gemacht hat, ne? Weil er ja als einer der ersten halt seine Marke gebaut hat über seinen Namen. Ja. Und hat so ein bisschen erklärt hat, warum. Was er eigentlich gemacht hat, ne, damit sein Mainboard sich so gut verkauft. Und das fing ja an mit diesen riesen Mauspads und so, ne, die eigentlich ja mal so Druckerunterlagen waren und all so ein Scheiß, ne. Also, der hat da Stories ausgepackt, so, das ist unheimlich interessant, aber zu einer sehr frühen Zeit natürlich einfach extrem viel richtig gemacht, ne, um sich einfach als Marke zu etablieren.
Weil der auch, man muss auch sagen, er hatte richtig gute Leute um sich rum, richtig gutes Management. Und das verstehen halt sehr, sehr viele Spieler nicht und so halt, die schauen dann eher mehr so kurz, so die sehen halt nicht lange in die Zukunft, die sehen halt nur das, oh krass, kreieren die Gehälter und so, das und das Geld gerade, das passt, das mache ich jetzt. Aber die sehen halt jetzt nicht, was passiert nach den 3 Jahren, wenn ich jetzt nicht mehr der krasseste Spieler bin. Sozusagen, jetzt geht's halt noch, oder jetzt im Twitch, im Bereich, aber sagen wir mal ganz ehrlich, wie viel jeder Spieler, sagen wir mal, jeder CS2-Major-Spieler ist ein krasser Spieler. Aber davon werden vielleicht 1, 2, vielleicht danach im Streaming-Bereich was machen können oder so. Es gibt ja nicht viele. So ein Shroud ist ein super gutes Beispiel, glaube ich. Shroud ist halt einer der besten, der krassen Streamer. Super guter CS-Spieler gewesen, aber jetzt auch nicht der Beste. Nicht der Beste, aber Leute, der ist auch nicht, ich finde persönlich, ist auch nicht lustig oder so. Aber der ist halt irgendwie ein bisschen cringe und deswegen gucken die Leute halt. Der hat halt was, aber wenn du davon 20 andere hast oder so, die genauso gut sind wie er oder so, aber die werden halt den Durchbruch auch nicht machen. Und deswegen müssen halt auch ich kenne auch sehr viele Leute, die mich immer damals angesprochen haben, hey, ich würde im E-Sports-Bereich arbeiten oder hey, ich bin krasser Spieler oder so, was soll ich machen? So, ich rede halt mit sehr, sehr vielen Leuten. So Pasha Biceps als Beispiel, den kenne ich halt ewig so. Und den habe ich halt auch damals, ich glaube, seit letztem Jahr hat er angefangen zu streamen mehr und so. Ich habe damals, als er zu Eli kam, habe ich ihm gesagt, hey, stream mal mehr, mach doch mal, du hast mega, mega Brand und so, du hast mega die Reichweite, mach was draus und so. Und das hat so, das, was halt viele, viele Spieler nicht verstehen und so, dass sie auch was für ihre eigene Marke machen müssen und halt irgendwie was hinkriegen müssen. Sorry.
Ja. Absolut. Ey, ich glaube, es ist ein guter Punkt, irgendwie an die Zukunft denken, einen Plan für Langfristigkeit haben. Mega, mega geile Insights. Ich hoffe, für viele, die das zum ersten Mal hören, ich glaube, vieles von dem, was du jetzt war mir natürlich schon bewusst, fairerweise. Ich hoffe aber für alle, die heute zugehört haben, konnten auch mal wieder, finde ich, eine Geschichte von jemandem kennenlernen, der wirklich auch einfach Bock hatte, losgelegt hat, irgendwann mal einen Chefo von NIP irgendwie angehauen hat, bei Giga irgendwie als Gast mal war, irgendwelche random Spieler rumgefahren hat am Anfang und daraus irgendwann ein richtiges Business gemacht hat. Und ich glaube, du hast eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Für dich war immer wichtig, dass du was mitgenommen hast, dass du dich weiterentwickelt hast und dass du irgendwie für dich persönlich auch was mitnehmen konntest und keine Zeit verschenken
das klang jetzt, Das klang jetzt im ersten Moment so, als hätte er über was mitgehen lassen.
Ja, vielleicht auch, vielleicht auch.
Ja, wenn dann war der Magen immer voll. Nee, das ist halt so, weil ich halt auch viele meiner Spieler damals immer mitgegeben habe und so. Also wir sind halt irgendwelche, also man muss halt, also wenn man älter wird, sollte man sich auch weiterentwickeln irgendwo. Also man muss halt immer ein bisschen Revue passieren lassen und immer sagen, okay, was habe ich in diesem Jahr was habe ich dazugelernt oder so. Also wenn man immer am selben Punkt steht oder so und immer die Schuld bei anderen sucht, dann ist halt immer sehr, sehr schwer im Leben irgendwie was zu erreichen. Ach, deswegen
glaube ich,
viele Leute, die auf mich zukommen, halt, wie gesagt, was ich eben erwähnt habe, die im E-Sports-Bereich arbeiten möchten, die sagen ja, hey, ich würde gerne was im E-Sports-Bereich machen. Dann erzählen mir ja, meinst du, okay, was kannst du? Meinst du, ja, ich bin Diamond in League of Legends, meinst du, ja, schön. Ja. was meinst du damit sozusagen? Weißt du, im E-Sports-Bereich ist wie jeder andere Bereich im Business auch und so. Da gibt es Finanzen, gibt es Sales, da gibt es HR, da gibt es alles so. Da muss einfach nur deinen Fokus auf irgendwas legen, worauf du Bock hast, wo du siehst, okay, da will ich sein. Also, wenn du ein krasser Spieler wärst, dann wärst du jetzt schon bekannt. Also, bist du nicht so krass. Und deswegen, schau, dass er, das gebe ich halt den Leuten mit so. Versucht irgendwas zu lernen, dass er da uns zwischen unseren, sagen wir, wir sind halt Menschen, die halt lernen und sich weiterentwickeln können. Und ja.
Sag mal,
Amen.
Amen. Danke dir. Wen sollten wir aus deiner Sicht mal bei uns in den Spielekeller einladen? Als neuen Gast?
Ich weiß gar nicht, wen ihr. Ich weiß.
Ja, sag einfach ein, zwei Namen. Wenn wir den hatten, sagen wir das.
Ich glaube, Matthias Bayer wäre lustig. Lusemann,
ja, stimmt. Ja.
Der ist ganz lustig, weil der hat sich in Thailand echt was Großes aufgebaut da. Der hat auch einige Teams, die er jetzt managt. Da war er damals Media Makers Manager, dann war der bei Freaks eine Zeit lang. Und dann ist er ganz nach Thailand gezogen.
Wieder Freaks, ja.
Ja, genau. Stimmt. Und macht da jetzt sein Bacon. Und der hat Myth und so. Der hat echt krasse Teams dort. Und der macht eine coole Geschichte dort. Ich glaube, der ist recht interessant im E-Sports-Bereich. Sonst wüsste ich ehrlich.
Ist ein sehr guter, also ich hab den, glaube ich, noch auf Facebook. Ich weiß nicht, ob du hast bestimmt einen anderen Kontakt noch zu ihm.
Du kannst auf Facebook schreiben, der ist da sehr, sehr aktiv, ja? Und so. Ja, okay. Ja.
Da schreibe ich mein Facebook.
Mit dem schreibe ich auch eins, mit dem habe ich Sachen in China erlebt und so. Das kannst du gerne erzählen. Und einfach lustig mit dem. Sonst fällt mir, also ich meine, sonst hast du ja die üblichen Verdächtigen aus Deutschland.
Ja.
Da ich im deutschen Bereich jetzt auch, deswegen letztens der deutsche E-Sport so verfolge ich das fast gar nicht mehr. Weil seit Readmore nicht mehr gibt's halt nicht mehr viel zu lesen. Und im deutschen Bereich. Und deshalb, ja.
Readmore,
ja. Aber Genghis ist auch ja, sehr interessant.
Genghis haben wir letztens auch gesagt, müssen wir nochmal einladen, den hatten wir auch noch nicht tatsächlich.
Weil Genghis hat auch mit Mouseboards und auch Oldschool, einer der im E-Sports-Bereich so viel gemacht hat, der macht ja immer noch im E-Sports-Bereich, so Mr. Savage und so, was viele Leute nicht wissen. Auch sehr, sehr interessant, so einfach vom Business-Bereich und so, einfach auch sehr interessant, ja.
Ja, absolut. Ey, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Euch. Schön, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Sehr, sehr cool. Ich kann nur verbleiben, es ist immer wieder krass zu sehen, wie viele tolle Talente aus Deutschland kommen, was das Thema Gaming und E-Sport angeht. Und ich glaube, viele Leute, die noch nicht so lange da sind, unterschätzen oder haben gar nicht auf dem Schirm, wer alles irgendwie in Deutschland gestartet ist und E-Sport auf unterschiedlichste Art und Weisen nach vorne getrieben haben. Deswegen, Minzik, vielen Dank, dass du heute da warst und viel Erfolg für die Zukunft. Hoffentlich sehen wir uns mal auf einer Evo.
Ich bedanke mich.
Danke dir.
Danke.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss. System shut down.